Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ach, heute, liebe Freunde des ansprechenden, augenschmeichelnden Bewegtbilds, ist wieder so ein Dienstag, da könnte ich jede Woche einen von haben. Es ist die Woche, in der die 68. Berlinale beginnt. Logisch, dass wir da einen Blick hinwerfen auf das, was sich da potenziell lohnt in diesem Jahr. Da geht's dann nicht nur um Filme und Serien, sondern zum Beispiel, Obacht, auch um eine offen geführte #MeToo-Debatte auf eben diesen internationalen Filmfestspielen in Berlin. In deren Wettbewerb sind dieses Jahr ungewöhnlich viele, nämlich gleich 4 deutsche Filme vertreten. Denn 2 davon, Transit und In den Gängen, spielt Franz Rogowski die männliche Hauptrolle. Der wird dann dieses Jahr auch noch als European Shooting Star ausgezeichnet und ist heute Abend kurz vor der Berlinale unser Gast in der Sendung. Start your Vorfreude now. Außerdem läuft ab dieser Woche der erste Marvel-Superheldenfilm mit einem schwarzen Helden in der Hauptrolle im Kino. Black Panther startet Donnerstag. Anna Wollner hat sich mit den Machern getroffen, wird davon berichten. Es ist, kann ich jetzt schon sagen, einer der besten Marvel-Filme der vergangenen Jahre. Und wo wir gerade schon mal bei den Besten sind, 13 Oscar-Nominierungen hat Guillermo del Toros Fantasy-Fabel The Shape of Water für die Verleihung am 4. März bekommen. Ab dieser Woche könnt ihr euch von gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt überzeugen. Auch der startet nämlich am Donnerstag, gucken wir natürlich auch nochmal rein. Und jetzt wisst ihr, was ich meinte mit so Dienstage könnte ich gut jede Woche einen haben. Vorhang auf, Bühne frei. Übrigens heute am Welttag des Radios. Das wird gefeiert.
Deutschlandfunk Nova.
Ich habe eben nochmal kurz nachgezählt. Es ist dieses Jahr meine 11. Berlinale, auf der ich am Start bin. Und es wird und wird nicht langweilig. Alleine schon, weil man nie im Vorfeld weiß, was am Ende klappt, was nicht klappt, ob man auf die richtigen Filme setzt, in denen man dann sitzt und genau diese Melodie am Anfang hört, wenn sich der Vorhang im Berlinale Palast öffnet. Weil man auch nicht weiß, ob man auf die richtigen Gesprächspartner und Interview gesetzt hat, dann muss man einfach nur abwarten. Übermorgen geht's los, nächsten Dienstag dann hier an dieser Stelle. Berlinale 2018 Spezial mit ersten Erkenntnissen über das, was wir dann alle schon gesehen haben werden. Für heute erstmal ein bisschen gewagter Ausblick auf augenscheinlich Interessantes. Gucken wir mal auf den Wettbewerb. 24 Filme sind drin, 5 laufen außer Konkurrenz, heißt also 19 treten in diesem Jahr um den goldenen und die silbernen Bären an. So einen richtig roten Faden gibt's dieses Jahr irgendwie nicht. Auch Festivaldirektor Dieter Kostlik hat sich da bei der Pressekonferenz am 6. Februar echt schwer getan. Er sagte dann was dazu, dass die 68. Berlinale ja genau 50 Jahre nach dem Jahr 1968 stattfindet. Ist jetzt aber irgendwie auch kein Festival voller 68er-Themen geworden oder so. Diversity, also Vielschichtigkeit, ist da gerade eher so ein wahnsinnig begehrtes Thema, merkt man auch auf der Berlinale. Alle wollen ja gerade so irre diverse daherkommen, alles thematisch abdecken, was gesellschaftlich irgendwie geht oder möglicherweise relevant ist. Wer es ein bisschen übellauniger mag, könnte auch sagen, ist alles ganz schön zusammengewürfelt. In einer programmatischen Angelegenheit wird es dann aber dieses Jahr doch sehr konkret, und zwar in Sachen #MeToo-Debatte. Heißt, es gibt konkrete Podiumsdiskussionen zum Thema, was muss sich jetzt in der Filmbranche ändern, und die Berlinale arbeitet in diesem Jahr mit verschiedenen Beratungsstellen zusammen, der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zum Beispiel, dem Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen und anderen. Das ist was, was wir natürlich in der Praxis ab Donnerstag unter die Lupe nehmen werden. Also, werden die Beratungsstellen wirklich in Anspruch genommen? Wie nachhaltig wird mit diesem Zitat Angebot, das man tatsächlich auch für Betroffene schaffen will, dann auch wirklich umgegangen? Spannendes Thema. Gut, dann lasst uns einen kurzen Blick vorab auf die möglicherweise interessanten Filme werfen. Außer Konkurrenz eröffnen wird das Festival mal wieder Wes Anderson, wie schon 2014 mit Grand Budapest Hotel. Der Film war damals im Wettbewerb und hat den Silbernen Bär, den Preis der Jury, gewonnen. Dieses Mal Wes Anderson, also mit einem Animationsfilm als Eröffnungsfilm außer Konkurrenz. Es geht um Hunde. Der Film heißt Isle of Dogs, Ataris Reise. Erzählt die Geschichte von Atari Kobayashi, dem 12-jährigen Pflegesohn des korrupten Bürgermeisters Kobayashi, der ein Rudel lustiger, skurriler Hunde von der Müllkippe der Stadt Megasaki City befreien will. Als prominente Sprecher der animierten Hunde bringt Wes Anderson seinen Lieblingsschauspieler Bill Murray mit, außerdem Jeff Goldblum, Tilda Swinton und die aktuell als beste Regisseurin Oscar-nominierte Greta Gerwig. Außerdem interessant im Wettbewerb Seven Days in Entebbe, ein englisch-amerikanischer Flugzeugentführungsthriller mit Rosamund Pike und Daniel Brühl. Black 47, ein Drama, das zur großen Hungersnot in Irland um das Jahr 1847 spielt, mit Hugo Weaving und Jim Broadbent. Das Beziehungsdrama Damsel bringt Robert Pattinson und Mia Wasikowska wieder zusammen auf die Leinwand, wie schon 2014 bei Maps to the Stars. Da habe ich die beiden in Cannes getroffen, dieses Mal also die zwei zusammen in Berlin. Geht um einen jungen Geschäftsmann, den spielt Pattinson, der auf einer Geschäftsreise seine Verlobte, die spielt Mia Wasikowska, heiraten will und dann kommt irgendwie alles ganz anders. Don't Worry, He Won't Get Far on Foot ist der neue Film von Gus Van Sant mit Joaquin Phoenix und Udo Kier unter anderem. Phoenix spielt einen gehässigen Komiker, der durch einen Autounfall im Rollstuhl landet und dann ist plötzlich alles gar nicht mehr so komisch. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Unsane heißt der neue Film von Steven Soderbergh. Da darf man immer gespannt sein. Schlechte Filme kann der eigentlich nicht. Unsane heißt auf Deutsch so viel wie ausgeliefert. Da geht es um eine Frau, die in einer psychiatrischen Klinik festgehalten wird. Und diese Frau wird gespielt von Claire Foy. Die kennt ihr als junge Queen Elizabeth aus der Serie The Crown. Apropos Serie, auch davon gibt es natürlich wieder einiges Neues auf der Berlinale. Die will ich jetzt nicht alle aufzählen, aber zumindest doch eine nennen. Bad Banks ist eine deutsche Serie, läuft Anfang März auf Arte und im ZDF. Inszeniert von Christian Schwochow und geschrieben von Oliver Kienle. Bad Banks kann man vom Namen ein bisschen ableiten. Da geht es um finanzielle Korruption im ganz großen Bankenstil. Und Oliver Kienle, da erinnert ihr euch vielleicht, das ist der Autor und Regisseur des tollen deutschen Genre-Thrillers Die Vierhändige. Den hatten wir vor einigen Wochen Ende des Jahres als Gast hier. Und da hat er uns schon auf diese neue Serie angesprochen.
Bad Banks, mega Serie, ganz toll. Bin ich Creator und Head Autor, was auch immer cool klingt. Also ich habe das geschrieben, Christian Schwochow hat es inszeniert und das ist ganz tolle Serie. Die kommt wahrscheinlich im März. Jetzt bei der Serie zum Beispiel habe ich nur geschrieben und da hätte ich auf keinen Fall auch noch die Regie machen wollen. Es war so wahnsinnig rechercheintensiv und immer so an einer ganzen Staffel zu arbeiten, es war unfassbar. Und ich habe die ganzen 4 Monate Dreh parallel immer Muster geguckt und nochmal Szenen umgeschnitten. Ich habe bis zum letzten Drehtag immer wieder noch geschrieben, also immer wieder Szenen angepasst und das war toll, also weil wir einfach gut zusammengearbeitet haben, aber da war es auch mal toll, einfach der Autor zu sein und wirklich eine ganz präzise Arbeit haben zu können. So. Also, das ist so, das kann man als Regisseur, der gleichzeitig drehen muss und gleichzeitig da Dings, also, ne? Das war immer so, ich bin jeden Morgen dann aufgestanden, habe meinen Kaffee gemacht, der Frühstück, und dann habe ich mir so angeguckt, na, was haben sie denn gestern alle so gedreht, habe mir das angeschaut, habe so ein bisschen was geschrieben, so, fand ich nicht so gut oder so, und habe dann nochmal, also es war echt, das war auch mal sehr angenehm.
Also große deutsche Serienhoffnung, Bad Banks, bin mir sicher, das kann sehr gut werden, das Gespräch mit Oliver Kienle und mit Regisseur Christian Schwochow, den Darstellerinnen Paula Bär und Desiree Nosbusch werde ich auf jeden Fall auch auf der Berlinale fortsetzen. So, irgendwas vergessen? Ja, und ob. 4 deutsche Filme im Wettbewerb dieses Jahr. Das ist wirklich viel. 3 Tage in Quiberon ist dabei mit Charlie Hübner und Marie Bäumer. Das ist ein Schwarz-Weiß-Biopic über Romy Schneider. Außerdem der Film Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Sehr sympathisch, finde ich. Da steckt die Inhaltsangabe schon im Filmtitel drin. Und dann noch 2 Filme im Wettbewerb, 2 deutsche, in denen spielt der einzigartige Franz Rogowski die Hauptrollen. Zum einen in Transit, ein Film mit einem Flüchtlingshintergrund von Christian Petzold. Auch da spielt übrigens Paula Bär mit. Und zum anderen In den Gängen, ein Film von Thomas Stuber. Da geht es um einen jungen, ständig beruflich scheiternden Mann, der sich verliebt und der Angebeteten gegenüber kein Wort rauskriegt. Und eben jene Angebetete spielt Sandra Hüller. Auch das könnte wirklich sehr unterhaltsam werden. Und weil Franz Rogowski, mehrfach gefallen der Name, mit seinen 31 Jahren nicht nur in diesen zwei Wettbewerbsfilmen mitspielt, sondern ganz nebenbei auch noch European Shooting Star dieses Jahr wird. Große Auszeichnung auf der Berlinale. Und weil er uns zuletzt in den super Low-Budget-Filmen Ficke Fuchs und Lux, Krieger des Lichts, so begeistert hat, habe ich ihn eingeladen.
Und wenn ich das schon großspurig ankündige, dann muss ich das ja auch halten. Franz, wie schön, dass du da bist.
Ja, hi.
Vielen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung, beziehungsweise, dass wir dich besuchen dürfen, ein paar Tage vor der diesjährigen Berlinale, in einem schnuckeligen Berliner Hotel. Du befindest dich gerade in einer Phase deiner Karriere, die wirklich maximal aufregend ist. Wenn man sich das nur mal anguckt, 5 Jahre nach Love Stakes bist du jetzt dieses Jahr mit 2 Filmen im Wettbewerb der Berlinale, nicht nur irgendwie auf der Berlinale, mit 2 Filmen im Wettbewerb und bist ganz nebenbei auch noch der diesjährige European Shooting Star. Wie zum Teufel hast du das hingekriegt?
Ja, ich habe keine Ahnung, wie es dazu kam. Es ist wirklich ganz enorm, sehr viel auf einmal und ich habe es noch gar nicht so ganz genau begriffen, was das für mich eigentlich bedeutet.
Es fing letzten Endes alles an mit Jakob Lass. Der hat dich besetzt. In Frontalwatte, in Love Stakes, in Tiger Girl. Was hat der vor allen anderen in dir gesehen?
Ja, er hat vor allem überhaupt was in mir gesehen für den Film. Das gab es ja vorher gar nicht. Und ich glaube, er hat mir vertraut, als Schauspieler für ihn zu improvisieren und hat mir sehr viel Raum gegeben, dass ich eben das, was ich mache, machen kann. Und das war eine sehr fruchtbare und gute Zusammenarbeit dadurch. Wenn einen jemand gut findet, fühlt sich das eigentlich meistens auch gut an.
Du hast, bevor das alles losging, 2011 mit dem ersten Film, Theater gespielt in erster Linie. Und dann kam dieser Jakob Lass, den wir kennen von seinen improvisierten Filmen, die er dreht. Also von Filmen, die zwar ein Drehbuch haben, aber kein Dialogbuch haben. Wie war das für dich, erste Mal dann vor der Kamera und dann quasi da auch noch sofort improvisieren zu müssen?
Wir hatten ja vorher schon einen Film gedreht, der war viel kleiner und da war ich als Schauspieler gar nicht vorgesehen. Ich sollte eigentlich die Statisten im Hintergrund choreografieren und dann ist ein Schauspieler ausgefallen, der die 2 Hauptfiguren daran hindert, Blickkontakt aufzubauen, weil er so eine Zeitung liest und sich immer so bewegt, dass die Protagonisten sich nicht tief in die Augen schauen können. Und dieser Schauspieler konnte aus irgendeinem Grund nicht, das war mein großer Moment. Ich durfte dann diese Zeitung nehmen und die Rolle für diesen fehlenden Schauspieler übernehmen. Und das war meine Initiierung sozusagen als Schauspieler. Der Jakob hat mich dann für den nächsten Film als Hauptrolle mitbesetzt.
Genau, das war dann Love Stakes, ein Film, der uns damals auch alle echt maximal begeistert hat. Und dann, um mal so ein bisschen weiter aber in diesem Zickzack-Kurs zu gehen, den du so hingelegt hast bisher, dann war da mit einem Mal Michael Haneke, ein Oscar-Gewinner, der dich besetzt hat als den Sohn von Isabelle Huppert in Happy End. Also ich versuche das nachzuvollziehen, wie das sich anfühlen muss, wenn man dann mit einem Mal vom Theater ist man im Film und relativ kurze Zeit später unter der Regie von jemandem wie Michael Haneke. Wie ist das?
Das ist toll. Das ist so nicht planbar. Und gleichzeitig ist die ganze Dimension davon auch in dem Moment, in dem es passiert, dann nicht wirklich erlebbar. Also man kriegt diesen Anruf, dann dauert es ein paar Monate, in denen ist gar nicht klar, wird es dazu kommen. Zeitgleich war auch die Anfrage von Terrence Malick da. Und ich war dann einfach in so einer Art nervöser Wartesituation. Immer wenn das Telefon geklingelt hat, bin ich wirklich aufgeschreckt, als würde ich irgendwie ein Kind erwarten. Also es war einfach eine sehr spannende und aber auch anstrengende Wartephase. Das eigentliche Arbeiten ist dann eigentlich normal. Man arbeitet ja mit Figuren, mit Texten, mit Rollen und da kann auch Michael Haneke keinen Dreck anwenden. Er muss diese Szene inszenieren und wir müssen die spielen und zusammen eine Sprache finden für diese Figuren.
Michael Haneke war eine absolute Regiegröße. Sebastian Schipper ist eine andere. Also werde ich sozusagen in Happy End nicht gesehen haben sollte und auch in Lovestakes nicht gesehen haben sollte, hatte ich spätestens in Victoria gesehen. Ein Film, mit dem ihr 2015 auch schon auf der Berlinale im Wettbewerb wart. Jetzt sind es dieses Jahr 2 Berlinale Wettbewerbsfilme. Wir befinden uns noch vor der Berlinale. Was kannst du trotzdem schon über diese beiden Filme sagen von Christian Petzold und von Thomas Schuber?
Christian Petzold hat einen Film gemacht nach einem Buch von Anna Segers aus den 30er Jahren, das heißt Transit. Und ich spiele in dem Buch einen Flüchtling, der eigentlich auch aus dieser Zeit flieht, aus Europa flieht und sich in einem Marseille wiederfindet von heute, in das ja Flüchtlinge aus Nordafrika und auch aus anderen Ländern nach Europa wollen. Und diese zwei verschiedenen Fluchtbewegungen und Zeitebenen spiegeln sich eben in seinem Film, ausgehend von dem Buch von Anna Segers. Mhm. In den Gängen ist auch eine von der Kurzgeschichte abgeleitete Filmidee von Clemens Meyer geschrieben, ein Autor aus Leipzig, geboren in Halle. Und in Leipzig wohnt auch Thomas Stuber, ein toller Regisseur, der mit ihm zusammen dieses Drehbuch geschrieben hat und dann mit mir und Peter Kurt und Sandra Hüller die Geschichte erzählt von einem Großmarkt, diesem Biotop Großmarkt, das wie so eine eigene Welt erzählt wird, in die Christian, ein Mann, sozusagen eindringt als Fremdkörper, da anfängt zu arbeiten in der Nachtverräumung, Gabelstapler fährt, alles Mögliche macht und auch da eine wunderschöne Frau aus der Süßwarenabteilung kennenlernt.
2 Filme, auf die wir uns total freuen. Ich hoffe, wir haben während des Festivals dann nochmal die Möglichkeit, da ein bisschen ausführlicher drüber zu sprechen.
Es war ja sehr ausführlich, es war fast zu lang. Oder?
Ich genau. Neige lang. Du hast manchmal alles verraten, zu Franz. Gottes Willen.
Tut mir leid, bitte vergesst das ganz schnell wieder.
Es ist alles toll. Warum ich mit dieser ganzen Auflistung angefangen habe, das soll alles nur zu einem Punkt führen, nämlich zu diesem, zu sagen, ist so ein Preis wie European Shooting Star für jemanden wie dich nicht was, was eigentlich viel zu spät kommt bei dem, was du alles schon gemacht hast. Aber so ist der Preis, glaube ich, nicht zu verstehen. Ne?
Ich glaube auch nicht. Also das ist erstmal einfach toll, die Kollegen aus Europa kennenzulernen, die auch so jetzt irgendwie was Internationales gemacht haben. Und man lernt dann doch oft eben die Schauspieler kennen, die gleiche Sprache sprechen. Und das ist diesmal für mich ganz anders. Und es ist eine große Ehre für mich, Shootingstar zu sein. Ich wäre ja bescheuert, wenn ich sagen würde, ey, das kommt hier irgendwie ein bisschen zu spät. Also ich freue mich sehr, dass ich das jetzt bin und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es zu spät kommt.
Zumal einer der ausschlaggebenden Gründe für diesen Preis ein Film ist, der im November bei uns in den Kinos gestartet ist, der uns auch alle weggehauen hat. Ficke Fuchs, diese super geil groteske schwarze Komödie. Du als Torben, schwanzgesteuerter Sohn von Rocky Ockers, dem ebenfalls schwanzgesteuerten früheren Stecher von Wuppertal, Vater und Sohn auf maximal erfolgloser Pussyjagd in Berlin. Ist ein Crowdfunding-Film. Was war das für eine Art von Projekt für dich?
Ja, also wie deine Beschreibung ja schon so erahnen lässt, eben ein Film, der unter die Gürtellinie geht, der das macht, was man nicht machen sollte und somit auch mit Mainstream und so einer Art von Political Correctness bricht. Und das finde ich sehr wichtig für die Kunst auch, zu sagen, es gibt nicht eine richtige Haltung, es gibt nicht irgendwie die Pflicht für jedes künstlerische Projekt, sich politisch verantwortungsvoll zu verhalten, sondern das muss auch die Freiheit der Kunst sein, etwas zu tun, was moralisch verwerflich ist oder Sexismus eben nicht kritisch beleuchtet, sondern einfach nur zeigt oder so. Da gibt es verschiedene Meinungen zu. Auf jeden Fall gibt es viele, die sich auch provoziert fühlen und das führt dann zu Austausch im besten Fall. Und ich glaube, eine Gesellschaft, in der sowas nicht mehr möglich ist, weil nur noch politisch korrekte Dinge getan werden, ist im Prinzip dann eine Diktatur und so möchte ich nicht leben.
2 Szenen in Ficke Fuchs, wo ich mir relativ sicher war beim Angucken, dass da viel vom Choreograf Franz Rogowski drin ist. Ist jetzt eine Frage, ob das tatsächlich so ist. Zum einen die Badezimmerszene, nachdem ihr auf Sauftour wart. Zum anderen die Prostituierten-Szene in dem Volvo-Kombi, die mich nachhaltig beeindruckt hat. Weil es sowas Absurdes, gleichzeitig natürlich Erbärmliches, aber auch sowas Tänzerisches hat, sowas Fließendes innerhalb der Verzweiflung dieser Bewegungen, die da ablaufen. Die Frage an dich, hast du da entscheidend mitgewirkt, was die Choreografie, was die Bewegung angeht? Weil das ist ja das, was du wirklich auch kannst.
Also es ist eine sehr schöne Beobachtung. Es freut mich sehr, dass du das auch siehst. Diese scheinbar hilflosen Situationen sind natürlich aus körperlicher Sicht ganz dankbare und schöne Situationen. Und man muss sich das eigentlich nicht so vorstellen, dass man jetzt virtuos irgendwas können muss, um das so zu gestalten. Aber man muss halt das Potenzial dann einfach erkennen. Zum Beispiel, wenn der Vater sich in die Hosen geschissen hat, diese Hose auszuziehen, wenn sie ausgezogen ist, dann ist das Problem gelöst. Aber wenn man sie nicht ausziehen kann, weil das eine verkackte Hosenbein am Fuß hängen bleibt, kann man daraus natürlich eine wunderschöne Tanzsequenz, ein Pas de deux sozusagen entwickeln, bei dem man versucht, den Vater eben von seiner verkackten Hose zu befreien.
Bis man am Ende zu zweit in der Badewanne landet.
Genau, und dem Vater auf den Kopf kotzt. Das ist die Art von Pas de deux, für die ich jahrelang ausgebildet wurde und die ich eben auch gerne praktiziere. Auch die Sexszene im Volvo hinten ist natürlich, ja, lebt davon, dass man sein ganzes Vokabular an antrainierten Positionen durchexerziert auf der Suche nach Liebe, die sich dadurch ja nicht einstellt. Und da bin ich natürlich auch geschult durch den Tanzunterricht und jahrelanges Pornogucken, habe ich da ein enormes Vokabular aufgebaut.
Diese traumwandlerische Sicherheit, die du ausstrahlst, Franz, in genau solchen Szenen, über die wir gerade eben gesprochen haben, die bringen einen schnell dazu, dir eine Standhaftigkeit zu unterstellen, eine Verankerung mit beiden Beinen auf dem Boden, ein Typ, der seine Filmprojekte ganz genau auswählt, der weiß, was er darstellen will und was nicht. Ist das immer schon so gewesen bei dir oder ist das eine Form von Sicherheit, die du dir erarbeiten musstest irgendwann?
Das ist immer noch im Prozess. Also wenn diese Sicherheit nach außen hin entsteht, dann hat sich das eingelöst, was ich kreieren wollte. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass ich jeden Tag auch unsicher bin und überlege, bei Rollen, kann ich das spielen, sollte ich das spielen, im Leben auch, soll ich das sagen oder nicht. Ich bin auch jemand, der auch hadert, aber natürlich versuche ich nach außen hin Stärke zu zeigen.
Du hast dich ja irgendwann dann dazu entschlossen, das zumindest mit der Schauspielerei so zu intensivieren, dass da ein Beruf draus werden könnte. Also viele Schauspieler erzählen immer so diesen Moment, dass man sagt, jetzt werde ich Berufsschauspieler, den gibt's eigentlich gar nicht, weil es sich über das Machen eigentlich ergibt, über Erfolge, die sich einstellen, dass man merkt, okay, ganz offensichtlich habe ich da ein Talent, ganz offensichtlich arbeite ich hart genug an mir, dass das was werden könnte. Gab es einen Punkt in deinem Leben, wo dir mal irgendjemand gesagt hat, du und Schauspieler, vergiss es, das wird doch nichts? Oder bist du mit einem Support in diese ganze Branche, in deine Karriere rein, der dich getragen hat?
Das ist teils, teils. Ich glaube, wenn man da was will und eben Grenzen verschieben möchte, dann gibt es halt immer Leute, die an der Grenze stehen und sagen, du kommst hier nicht rein. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, komm mal rüber, so, ich lade dich auf einen Tee ein oder sowas. Und man muss dann halt sich auf die Leute konzentrieren, die einem da einen Tee anbieten. Und der Grenzposten, da muss man halt irgendwie, dem muss man was ins Getränk mischen oder irgendwie in der Nacht bei Nebel irgendwie dann über den Zaun springen.
Also ist es schon auch ein Wille, den du in dir trägst, den du auch gehabt hast, dich von eben denen, die Grenzposten spielen wollten in deinem Leben, nicht übermäßig beeindrucken zu lassen.
Ja, ich glaube, der Wille ist größer als das Talent. Also, dass man einfach sagt, man will das und man tut die Dinge, die dafür nötig sind und ist aber auch bereit, ganz andere Wege zu gehen, die dann dadurch entstehen könnten. Trotzdem muss man auch sagen, es ist ein Riesenglück, dass das, was jetzt gerade passiert, für mich passiert und das war für mich zu keinem Zeitpunkt so vorhersehbar oder planbar, dass das jetzt so ist, dass wir hier sitzen und dieses Interview führen.
Bist du generell ein Typ, der gerne kopfüber ins kalte Wasser springt?
Nee, ich habe gerne lauwarme Badewanne.
Ja, weil ich habe gedacht nochmal so, Jakob Lass, der Name ist nur mehrfach gefallen, ein Typ, der Filme dreht, gerne mal ohne Dialogbuch. Dann hast du Victoria gedreht mit Sebastian Schipper, ein Film, der in nur einer Einstellung gedreht worden ist. Ficke Fuchs war ein No-Budget-Film auf Crowdfunding-Basis. Lux, aktueller Film, jetzt gerade seit Anfang des Jahres im Kino. Du als grotesker, selbsterklärter Superheld, der Gutes tun will, ist ein Film gewesen von einem Regie-Debütanten. Das impliziert so ein bisschen so eine gewisse Bereitschaft zur Wagnis, zum Mut, halt die Dinge zu machen, die auf den ersten Blick vielleicht riskant oder zumindest unvorhersehbar wirken.
Ja, ich glaube, so ist es nur möglich, auch zu wachsen. Und das ist mir vielleicht das Wichtigste, dass man sich entwickeln kann und neue Sachen erleben. Und das Schlimmste, was einem als Schauspieler passieren kann, neben, dass man gar nichts spielen darf, ist, dass man immer das Gleiche spielt. Deswegen versucht man dann eben auch verschiedene Sachen auszuprobieren. Dieses Wagnis ist halt, das Wagnis ist da, ich glaube aber, dass es eigentlich auch nichts Schlimmes gibt, was einem wirklich passieren kann.
Die Rollen, über die wir gesprochen haben, um die es ging, das sind alles sehr ausdrucksstarke Charaktere, die als Schnittmenge so unter der Oberfläche irgendwo sowas im positiven Sinne Mitleiderregendes haben, so die man, also in Lux kann ich mich erinnern, gibt es ja sogar dieses Zitat, wo es dann heißt, man möchte den doch an die Hand nehmen und ihm ein Eis kaufen. Ja. So, und in Ficke Fuchs ist das eigentlich auch so. Du machst da auf mega Macho in dieser Rolle, aber bist ja ein Typ, wo jeder, der es sieht, nur denkt, mein Gott, der arme Kerl. Wo findest du diesen Teil solcher Charaktere in dir selbst? Weil das ist ja nicht das, was du ausstrahlst.
Es sind halt auch zwei Figuren, also jetzt kommen zwei Filme in die Kinos oder auf die Berlinale zum Beispiel. Da bin ich sehr, sehr sexy und sehr, sehr sicher. Und nee, das kann man so nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall kein Ficke-Fuchs und auch kein Lux. Es kommen manchmal halt zwei Filme hintereinander ins Kino, die das Gleiche erzählen. Und ich weiß es ja nicht, vielleicht erzeuge ich irgendwie Mitleid. Ich habe mich da noch nicht so mit auseinandergesetzt. Hm. Hast du Mitleid mit mir?
Nein, überhaupt nicht. Kein bisschen.
Ich habe auch kein Mitleid mit dir.
Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich im Gegenteil sehr, dass wir Zeit hatten, heute zu quatschen. Ich bin mir sicher, hoffe zumindest, dass wir uns auf der Berlinale in kurzer Zeit wiedersehen werden. Gründe und Anlässe gibt es genug. Für heute vielen Dank, Franz Rogowski, für den Besuch in eine Stunde Film. Wir machen an dieser Stelle in Kürze weiter, hoffe ich.
Ich auch.
Danke dir. Eine Stunde Film. Das Quiz, schönen guten Abend. Die Frage ist, was haben Thor, Captain America, Superman, Spider-Man, Batman und Iron Man gemeinsam? Hey, gut, ja, es sind alles Männer. Es sind aber vor allen Dingen alles weiße Männer. Diese Vormachtstellung im Blockbuster-Kino hat ab diesem Donnerstag ein Ende, denn mit Black Panther bekommt der schwarze Marvel-Superheld, den wir in Captain America Civil War erstmals kennengelernt haben, endlich sein eigenes Kinoabenteuer. Schwarze Superhelden im Marvel-Universum gab es bisher nur Falcon von den Avengers, Nebenrolle, oder auf Serienbasis Luke Cage. Jetzt als Kino-Blockbuster mit eigenem Film, also quasi einem Solo-Abenteuer, ist Black Panther der erste. Wird Zeit, sagt auch die Kollegin Anna Wollner, die den Film gesehen hat und vor allem den Cast um Chadwick Boseman, der Black Panther spielt, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o und Regisseur Ryan Coogler in London zum Interview getroffen hat.
I read it as a young adult. It was something that I wanted to see happen in the world. It's a dream come true.
Sagt Hauptdarsteller Chadwick Boseman über die Black Panther-Verfilmung von Ryan Coogler. Und Boseman muss es wissen, denn nach dem Kurzauftritt in Captain America Civil War trägt er hier einen ganzen MCU-Film auf seinen eigenen Schultern. Und was für einen. Ja, Black Panther ist, um hier mal gleich die Spannung rauszunehmen, mit das Beste, was das MCU in den letzten 10 Jahren zustande gebracht hat. Ein Film mit einer ähnlichen Tragweite wie Wonder Woman im vergangenen Jahr. Warum? Ganz einfach, meint Boseman.
You know, the fact that there will be kids that see a black superhero, wherever they are in the world, it will be commonplace very soon. There will be kids that don't realize that back in my time, that was an impossibility. That was something that couldn't exist in a movie.
Regisseur Ryan Coogler, den ihr vielleicht noch von Fruitvale Station oder dem Rocky-Nachfolger Creed kennt, hat für die erste eigenständige Black Panther-Verfilmung im Marvel Cinematic Universe einen ganz eigenen Ansatz.
We've had, you know, solo black superhero movies in the States. Like we've had like Blade and Hancock, you know. That shit, this is very different. You know, my approach was to come at it from a personal angle, you know, make the film as personal to me as I could. The other part of it was trying to find opportunities to make it unique, because it's a lot of superhero movies that have come out, that are continue to come out, you know, and I think the name of the game now is how do you make movies that are on this canvas that deliver on the things that people expect when they you know, spend their money to buy one of these tickets. So we lean into that, and what we lean into is the cultural perspective of these characters in this country, you know, existing on the continent of Africa.
Black Panther spielt zu großen Teilen in Wakanda, einem fiktiven afrikanischen Staat, der nie von der westlichen Welt kolonialisiert wurde und technisch ein absoluter Vorreiter ist.
Dritte Weltland. Bunte Farben, Schafhirten, coole Outfits.
Alles Quatsch. Entdecker haben danach gesucht. Nannten es Eldorado. Sie suchten danach in Südamerika. Dabei liegt es in Afrika.
In Wakanda gibt es den äußerst seltenen und daher begehrten Rohstoff Vibranium, und darauf hat das Bösewicht Ulysses abgesehen. Und dann gibt es noch Eric Killmonger, der Neffe des verstorbenen Königs, der selbst den Anspruch auf den Thron stellt und der die Unterdrückung der Schwarzen weltweit durch ein Aufrüsten mit Vibraniumwaffen stoppen will. Kein Bösewicht im klassischen Sinne, meint Michael B. Jordan, der ihn spielt.
I see him as an antagonist. I think he's a necessary piece to a conversation that he's having with, you know, T'Challa about identity, history, heritage, love. It's a lot going on. So no, I don't see him as your typical twirl your mustache, blow things up for no reason villain. I think he's a lot more than that.
Er ist mehr als das, und Black Panther ist definitiv mehr als noch eine stinknormale Comic-Verfilmung. Die Welt in Wakanda ist atemberaubend. Coogler verschmilzt jahrtausendealte afrikanische Kultur mit amerikanischer Popkultur der Gegenwart. Allein die Kostüme sind der Wahnsinn und wurden von Stämmen wie den Maasai inspiriert. Die Natur und die Landschaftsaufnahmen kurz vorm König der Löwen-Kitsch sind aber nie drüber. Für das afroamerikanische Publikum ist Black Panther ein identitätsstiftender Moment, genau zur richtigen Zeit, meint auch Ryan Coogler.
For me, it was a big thing. Like, it's this idea of identity in different versions of it. Each character is struggling with their own identity. And the overall thing that they're struggling with is, what is the identity of Wakanda? You know, you meet in Wakanda at a time that's very similar to the time that we're going through in the world right now, where there's this generational handoff that's happening right now between the generation that we would call baby boomers and the generation that we also call millennials. Baby boomers are aging out. You know, what you're seeing is this clash of, you know, where's our country going to move forward to? You know what I mean? Are we going to do away with these old ideas? Are we going to revert back to old ideas? You know, are we going to push forward with newer ideas? Are these new ideas going to be reinventions of old ideas? You know, so that's where Wakanda is. It's this thing of, where is it, you know, what's Wakanda's identity going to be moving forward? It's represented in the death of their monarch, you know, in the death of T'Chaka. So now T'Challa has to step in, and he kind of has to make a decision there of what Wakanda is going to be, what the country's identity is going to be. You know, hopefully it works as a microcosm for all of us.
Im MCU fühlt sich Black Panther neu und erfrischend an, ist dank einer ausgewogenen Geschichte mit einem vielschichtigen Antagonisten, vielen starken Frauenfiguren und der richtigen Mischung aus afrikanischen und westlichen Werten definitiv eine mehr als sehenswerte Comic-Verfilmung, die Geschichte schreiben wird. Black Power eben.
Ab Donnerstag könnt ihr euch diesen ersten schwarzen Hauptrollen-Superhelden im Marvel Cinematic Universe im Kino angucken.
Ich habe Brewster heute Abend Würstchen im Schlafrock gemacht, bevor ich gegangen bin.
Und Junge, er hat sie direkt verschlungen. Kein Dankeschön, kein Fabelhaft, nicht mal ein Pieps. Der Kerl ist schweigsam wie ein Grab.
Aber wenn Fürze eine Schmeichelei wären, Schätzchen, dann wäre er Shakespeare. Wenn ich nach Hause komme,
mache ich ihm erstmal Frühstück. Eier, Speck und Toast mit Butter. Ich mache dem Mann Butter auf den Toast. Mhm. Auf beide Seiten. Wie bei einem kleinen Kind. Und ich höre nicht mal ein Dankeschön.
Eine der typischen Szenen in The Shape of Water. Die Putzfrauen Zelda und Eliza, gespielt von Octavia Spencer und Sally Hawkins, quatschen beim Saubermachen. Beziehungsweise stimmt das nicht ganz, denn Eliza ist stumm. Sie kann nicht sprechen. Also quatscht Zelda einfach doppelt für beide und das ist kein wirkliches Problem. Die zwei Frauen sind nämlich nicht nur Kolleginnen, sie sind auch Freundinnen. Zelda versteht Elizas Zeichensprache und Eliza mag es, wenn Zelda ihre Monologe hält darüber, wie sie die Welt und vor allem ihren geliebhassten Ehemann Brewster sieht. Das Besondere ist, die zwei putzen nicht irgendwo, sondern in einem streng geheimen US-Forschungslabor in den 60er Jahren. Putzen, nicht fragen, lautet die Ansage. Männer in weißen Kitteln kommen aus und verschwinden in mysteriösen Laboren und Büros. Alles oberste Geheimhaltungsstufe. Und trotzdem kriegt Eliza eines Tages mit, wie ein litfaßsäulengroßer Tank im Labor eintrifft.
Schaffen Sie sie raus. Helfen Sie mir, den Tank in den Kompressor zu bringen. Hier rein.
In diesem Tank ist ein Amphibienwesen irgendwo gefangen genommen, von der Gestalt her. Eine Mischung aus Frosch, Reptil, aber in der absolut erkennbaren Körpergestalt eines Mannes. Ist ganz schwer zu beschreiben, für diesen Film aber ganz wichtig. Das ist jetzt kein CGI-Wesen aus dem Computer. Regisseur Guillermo del Toro hat ganz bewusst darauf bestanden, einen Schauspieler in dieses mega aufwendige Amphibienkostüm einzukleiden. Denn die absolut bezaubernde Liebesgeschichte, die sich zwischen der stummen Putzkraft und dem im wahrsten Sinne exotischen Wesen aus einer anderen Welt hier anbahnt und entwickelt, die muss ja nachfühlbar und glaubhaft bleiben. Zum Beispiel, wenn sie sich in das betreffende Labor schleicht, die Eliza, in dem der Froschmann gefangen gehalten wird und ihm Musik vorspielt. Das ist so schüchtern und gleichzeitig kraftvoll inszeniert, in einer wirklich absoluten Traumkulisse von einem Studio. Da kommt man ganz schnell dann dahinter, warum der Film für 13 Oscars nominiert ist. Eine unkonventionelle Liebe über alle Grenzen, selbst über die Grenzen der Wortlosigkeit hinaus. Sie ist stumm, er kann nur Laute von sich geben. Zwei Wesen, die beide keinen wirklichen Platz in der Welt zu haben scheinen und die sich dann auf der reinen, unzynischen Liebe zueinander, auf dieser Basis aufeinander einlassen, natürlich permanent bedroht, das gehört auch dazu, durch den patriarchischen, sehr zynischen, brutalen und auch rassistischen Chef des Labors, auch extrem toll gespielt von Michael Shannon. Regisseur del Toro habt ihr letzte Woche schon hier bei uns gehört. Wenn ihr es verpasst habt, empfehle ich den Podcast von Eine Stunde Film und ab Donnerstag empfehle ich euch auf jeden Fall diesen Film. Diese herzergreifende Fantasy-Fabel, mehr Feel-Good-Movie im Kino auf der großen Leinwand geht wirklich kaum. Das ist meine Entlassung an euch für heute, für Eine Stunde Film. Danke euch fürs Zuhören. Nächsten Dienstag dann, wie schon angekündigt, natürlich Eine Stunde Film Berlinale 2018 Spezial. Da dann von der Berlinale alles, was wir bis dahin schon erlebt haben, hört ihr dann hier in Eine Stunde Film. Bis dahin sagt Tom Westerholt Dankeschön und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.